Ich habe hier einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt, wa?
Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit?
E2N Insights, der Podcast.
Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich Guten rauszufischen.
Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. Richtig gut.
E2N Insights, der Podcast.
Ich bin Andrea Belegante, ich bin Partnerin bei Stanton Chase in Stuttgart, Unternehmens- und Verbandsberaterin, Personalberaterin und Rechtsanwältin.
Ja, ich bin Simon Mohr, ich bin einer der drei Gründer und Geschäftsführer der E2N GmbH und kümmere mich hier um die ganzen operativen und strategischen Themen, ja, was unsere Software so macht und was unser Unternehmen tut und was wir so in Zukunft machen werden.
Mein Name ist Raphael und ich freue mich sehr, dass Andrea und Simon heute zu Gast sind. Zuletzt hatten wir diese Konstellation in Folge 27, Lobbyismus ist kein Job fürs Hinterzimmer. In dieser Folge soll es unter anderem darum gehen, wie man Team- und Prozessstrukturen aufbauen kann, was man beachten muss, damit diese agil bleiben, wenn man auch gerade ein Unternehmen hat, das wächst, und vor allen Dingen auch, wo die Unterschiede zwischen der Theorie und der Praxis sind. Aber bevor ich mir jetzt den Mund fusselig rede, würde ich sagen, wir hören jetzt einfach unseren Gästen zu und starten direkt in diese Folge.
Ja, wie lange ist es denn her, dass wir hier zusammensaßen? Ich glaube, das war eigentlich letztes Jahr, fast um dieselbe Zeit, nur für mich in einer anderen Position.
Ja, ich glaube auch gerade drüber nachgedacht, so irgendwie, die Zeit vergeht immer so schnell, es tun sich so viele Dinge, aber es ist schon über ein Jahr her?
Ja, so ungefähr, aber es kommt mir eigentlich vor, als würden wir uns ständig austauschen, nur jetzt tatsächlich anders und eine andere Funktion, für mich zumindest.
Das stimmt, aber ich glaube, dieses Gefühl, man würde sich ständig austauschen, liegt auch einfach an sozialen Medien, weil ich folge dir auch auf LinkedIn.
Und ich auch.
Da kriegt man immer so ein bisschen mit und denkt sich so, cool, man hat sich ja quasi gestern gerade erstmal getroffen, ach guck mal, das macht sie wieder. Aber das mich ja auch interessiert, darfst du gerne mal erzählen, was sich bei dir so alles getan hat, seit du die Verbandswelt hinter dir gelassen hast.
Ja, da muss ich vielleicht auch ein bisschen ausholen. Also ich war jetzt über 12 Jahre beim Bundesverband der Systemgastronomie und habe dort so ziemlich alle Stationen durchgemacht, die man machen kann. Also ich habe als Rechtsanwältin, Referentin in der Rechtsabteilung angefangen, habe dann irgendwann mal interimsweise zusätzlich noch die Ausbildungs- und Weiterbildungsstelle übernommen, dann die Leitung der Rechtsabteilung, die Stellvertretung meiner damaligen Chefin und am Ende dann die Hauptgeschäftsführung. Und ja, so für 12 Jahre Verband ist das schon sehr viel. Also ich glaube, viele erreichen das in einem ganzen Verbandsleben nicht, müssen sie auch nicht, aber für mich war das so, dass ich mich einfach an meinem Höhepunkt in der, also in diesem Verband gesehen habe und es einfach an der Zeit war, mal was Neues zu machen. Und ich habe mir dann aber auch die Freiheit genommen, rauszugehen, ohne was Konkretes zu haben, was viele erstmal nicht geglaubt haben oder auch ein bisschen vielleicht befremdlich fanden, aber das war tatsächlich so. Und ich habe mir die Zeit genommen und habe so ein bisschen geschaut, wo gibt es den Bedarf und was interessiert die Leute da draußen? Und ich habe einfach gesehen, auch in meiner Arbeit als Hauptgeschäftsführerin gibt es sehr viele Herausforderungen, die auch meine Verbandskollegen gehabt haben. Und am Ende hat sich herausgestellt, also eine unserer größten Herausforderungen heutzutage, Fachkräfte, Arbeitskräftemangel, das zieht sich natürlich bis nach ganz oben durch in den höchsten Positionen. Und insbesondere Verbände sind da nicht sehr gut beraten, was Nachfolgeregelungen beziehungsweise Besetzungen betrifft. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich mal ganz gut, wenn eine Personalberatung das mit Know-how aus der Praxis macht. Also jemand, der mal Hauptgeschäftsführer war und der auch weiß, wovon er spricht und weiß, wie so eine Position aussieht, was dafür verlangt wird, was für Charaktere und Ausbildungen und Know-how dahinter stecken muss. Und dementsprechend habe ich dann bei Stanton Chase angefangen als Partnerin. Stanton Chase sitzt unter anderem in Stuttgart in Deutschland und macht dort Executive Search, unter anderem auch für Verbände, aber bin trotzdem noch selbstständige Personalberaterin, Unternehmensberaterin, Verbandsberaterin, mache auch viele Vorträge und Keynotes zu verschiedenen Themen, was meine ehemalige Branche betroffen hat, aber also alles, was rund um die Verbandswelt stattfindet, beziehungsweise Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik. Ah ja, und Rechtsanwältin bin ich auch noch.
Cool. Jetzt bin ich natürlich richtig unter Druck. Aber so viel hat sich bei mir nicht verändert. Aber ich muss erst mal sagen, ich finde es überhaupt nicht verwunderlich, wenn jemand sagt, so, jetzt ist mal gut. Ich gehe da raus aus dem, was ich getan habe und guck erst mal, komm erst mal zur Ruhe. Das kann ich komplett verstehen. Also wer mir so ein bisschen folgt und meine ganzen Vorträge verfolgt, der weiß ja auch, ich bin der Typ Gründen ohne Businessplan. Ich bin schon so ins Unternehmertum gestartet. Ich glaube, man muss einfach Dinge tun, man muss machen und man muss ins Tun kommen. Und das geht nicht, wenn man schon mittendrin ist. Also das weiß man, glaube ich, beim Autofahren. Also du kannst nicht mit 180 über die Autobahn fahren und überlegen, so, jetzt wechseln wir einfach mal 180 Grad, das funktioniert nicht. Es ist schon clever, erstmal runterzufahren, anzuhalten, kurz mal drüber nachzudenken und dann eine neue Richtung einzuschlagen. Jetzt ist es bei uns nicht so. Wir machen immer noch Software für Personalmanagement. Wir können immer noch sehr gute Dienstpläne schreiben und versorgen unsere Kunden mit einer guten Lösung, die ihnen hilft. Aber auch bei uns ist ein bisschen was passiert. Also während du dich komplett neu orientiert hast, haben wir unser Angebot ausgebaut. Also dieses Jahr ist die E2N Academy auf unserer Seite dazugekommen. Also wir haben eine weitere Tochterfirma gegründet, die sich eben mit dem Thema Weiterbildung, Fortbildung beschäftigt, denn auch mir war letztes Jahr schon, ich glaube, wir hatten auch im Gespräch, wir hatten so im letzten Podcast auch drüber gesprochen, definitiv, dieses Thema Fachkräftemangel. Und mein Ansatz war einfach der, ich habe gesagt, ja, wenn unsere Kunden alle Probleme haben, Mitarbeiter zu finden, dann wäre es ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn die, die sie schon haben, da bleiben und die vielleicht einen besseren Job machen könnten. Also das war so die Grundidee, hier müssen wir was machen in der Fortbildung. Und daraus ist eben am Ende des Tages die Academy entstanden. Und wir können jetzt mittlerweile, haben wir im letzten halben Jahr gut aufgebaut, ein vernünftiges Programm auf die Beine gestellt und laden unsere Kunden hier nach Würzburg ein, unseren Stammsitz, hier wo wir alles gestartet ist, und lassen unsere Kunden auch ein bisschen teilhaben an dem und trainieren Mitarbeitende unserer Kunden eben in Kommunikationstechnik, in also Feedback geben, Feedback nehmen, Mitarbeitergespräche, Führungsthemen, aber auch so Dinge wie was kann man denn tun, um die Atmosphäre zum Beispiel in einer Gastronomie zu verbessern, oder auch wie geht man mit dem Thema Ziele, Zeitmanagement um. Ja, das ist so eines der spannendsten Themen, glaube ich, die wir dieses Jahr gestartet haben.
Ja, und ein super wichtiges Thema. Also das habe ich auch in meinen Beratungen, und es ist unheimlich wichtig, in die Weiterbildung, in die Ausbildung der Mitarbeiter beziehungsweise dann auch der Kunden zu investieren. Und was viele auch vergessen ist, wenn sie es einmal gemacht haben, weil es hat sich irgendwie rumgesprochen, dass Weiterbildung irgendwie hilft, auch die Mitarbeiter zu halten. Es ist super wichtig, dass man da ständig dran ist und dass man das auch wiederholt und auch in anderen Gebieten vordringt, weil nur mit einmal ist es einfach nicht getan. Aber so wie ihr das gemacht habt und dass ihr das auch in verschiedenen Richtungen dann, die aktuell am Markt gefragt sind, dann schiebt es perfekt.
Ja, wobei man es natürlich auch sagen muss, man ist auch schon über Herausforderungen direkt gestolpert. Denn auch wenn meine Grundidee super ist, darf man natürlich nicht vergessen, wir haben ein ähnliches Thema, erinnert mich gerade sehr an die Anfangszeit unserer Software. Denn wir haben eine Software gemacht, damit unsere Kunden Zeit sparen können. Ja, was war häufiges Thema? Ja, ich habe jetzt keine Zeit, um mich darum zu kümmern. Ja, das ist doof. Jetzt haben wir natürlich das Thema, ach, ich muss meine Mitarbeiter fortbilden, weil ich habe ja nicht so viele. Ja, das ist aber gleichzeitig auch das Problem, dann wie soll ich denn die wenigen, die ich jetzt habe, auch nochmal wegschicken, und dann sind die irgendwie ein oder anderthalb oder gar zwei Tage irgendwo, um sich fortzubilden. Also hier sind wirklich große Herausforderungen, die man eben angehen muss, aber das macht auch einen Haufen Spaß, und es ist im Prinzip wie letztes Jahr auch, es ist einfach super schön zu sehen, wie sich die Welt weiterdreht, wie die Dinge, die man vielleicht letztes Jahr noch als ganz furchtbar empfunden hat, plötzlich klitzeklein sind und man ganz neue Herausforderungen hat, von denen noch keiner was gehört hat.
Ja, ihr beide habt also euer Portfolio an dem, was ihr anbietet, verändert oder erweitert. Und dafür braucht es natürlich auch es werden neue Prozesse angestoßen, man strukturiert vielleicht ein Team um oder erweitert es eben. Bitte gebt uns doch einen Einblick in die Prozess- und Teamgestaltung.
Ja, es ist natürlich so, wenn wir als Softwarehersteller plötzlich ja auch andere Dinge anbieten wollen, wie ein Training von Mensch zu Mensch. Das ist wirklich etwas ganz anderes. Das ist keine Präsentation in einem Online-Call, sondern man steht wirklich vor anderen Menschen und hat einen direkten Kontakt. Dann braucht man natürlich auch Leute, die das können, und vor allem Leute, die das wollen. Also wir haben uns da eine sehr gute Quereinsteigerin aus dem Thema geholt. Unsere Franziska ist Kommunikationstrainerin bei uns, hat 17 Jahre Erfahrung im Einzelhandel als Führungskraft und hat dort einfach ganz viel Praxiserfahrung und viel Theorie mitgenommen und das Ganze eben umgewandelt. Und da braucht man neue Leute. Was aber auch spannend ist, wenn man so ein neues Produkt hat und ja, ein Training, das ist erstmal eine klassische Dienstleistung, die man anbietet, dann ist es auch eine kleine Herausforderung für ein Software-as-a-Service-Company, weil das Produkt ein bisschen anders funktioniert. Da zahlt man plötzlich nicht mehr irgendwie die monatliche Nutzung, sondern man hat so ein Event, das man verkaufen muss. Also da muss man auch ein bisschen umdenken, anderes Marketingmaterial schaffen, andere Vertriebsmaterialien, auch die eigenen Leute schulen, dass da jetzt was anderes passiert. Ja, ist etwas, was mir aufgefallen ist, gar nicht so einfach. Mir fällt sowas immer sehr leicht, aber das ist auch so ein Charakterzug von mir. Da muss man schon auch sein Team abholen und da gehört sehr viel Kommunikation dazu. Ja, das war auf jeden Fall mal so ein Ding, da muss man ganz anders rangehen.
Ja, absolut. Und ich meine, Kommunikation ist tatsächlich das A und O. Und es spricht auch ganz andere Hirnregionen an, sagen wir es mal so. Weil bei mir müssen sich auch die Leute dran gewöhnen, dass ich jetzt einfach eine andere Position und auch ganz andere Aufgaben habe. Aber ich bin quasi die Franziska, die das aber selbst macht und jetzt nicht über ein Unternehmen. Und ich werde dann auch da gefragt, wenn Teams sich konsolidieren müssen oder jetzt einfach nach der Corona-Zeit, in der Corona-Zeit ist sehr viel passiert mit Teams und das habe ich auch wirklich in meinem eigenen Laden erlebt. Und wir haben das alles durch mit der Kommunikation, die besser funktionieren musste, mit Workshops, die auch von außen moderiert wurden, auch von jemand, der beziehungsweise die nichts mit der Branche zu tun hatte. Und das finde ich super wichtig, dass man sich einfach diesen Blick von außen holt. Und ich bin zwar eine Verbandsfrau oder ehemalige Verbandsfrau, also von dem her haben die Leute auch weniger Berührungspunkte, weil sie wissen, okay, das hat die eigentlich schon mal selbst durch und mit ihrem Team. Und wenn es eine andere Branche ist, das macht ehrlich gesagt am Ende gar nichts, weil, ein bisschen Stirnrunzeln gibt's schon, so nach dem Motto, was will die mir von den Schnellrestaurants, von der Systemgastronomie erklären, weil wir sind hier Metaller oder Elektro oder Maschinenbauer. Und am Ende, das sage ich immer, zu Beginn sage ich immer Spoiler-Alarm, ihr werdet einen Aha-Effekt haben und die Lernkurve ist wirklich steil und sie sind alle erstaunt am Ende, ja okay, wir haben doch sehr viele Parallelen, man muss halt einfach nur eben diesen Blick über den Tellerrand wagen und sich einfach drauf einlassen.
Ja, kann ich komplett bestätigen, dieses Thema begleitet uns schon seit es E2N gibt. Also natürlich, man hat einen Kunden, der hat ein Problem, man hat zwei Kunden, dann haben sie zwei Probleme, aber wenn man mal 1000 Kunden hat, dann stellt man fest, es sind immer die gleichen Handvoll Probleme. Und das war jetzt nur eine Branche. Und sobald man aus dieser Branche rausgeht, stellt man fest, gut, die heißen da alle anders, die Themen. Und die haben vielleicht mal irgendwie spezielleres Wort oder kommen von einer anderen Seite. Aber im Kern ist es immer und immer das gleiche Thema. Und ich glaube, selbst wenn ich jetzt mal den Blick nach innen zu uns selbst richte, was ist denn die größte Herausforderung, die E2N schon immer begleitet, ist das Thema Kommunikation. Ja, wer weiß wann, was, wie, von wem und warum, das sind einfach die großen Herausforderungen, vor denen man steht und die, das stehen meiner Meinung nach alle. Damit steht und fällt alles, damit unterscheiden sich die sehr Guten von den richtig, richtig, richtig Guten und und alle anderen haben dann eben die typischen Probleme und finden andere Dinge, über die sie jammern können. Aber ich glaube, wenn man Kommunikation in den Griff kriegt und da kann man viel in den Griff kriegen, wird vieles sehr viel besser.
Ja, und Kommunikation muss man aber von beiden Seiten sehen. Kommunikation nach innen, im eigenen Unternehmen, im eigenen Verband, ins eigene Team, umgekehrt dann zum Vorgesetzten beziehungsweise untereinander, aber auch nach außen. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, das war bei uns so, dass es einfach, wir sind einfach die Profis in dem, was wir machen. Wir wissen, wovon wir reden, wir kennen unsere Anliegen, unsere Herausforderungen und man ist so in sein Thema drin, dass man einfach davon ausgeht, das muss doch jeder irgendwie wissen. Und das erlebe ich dann auch bei anderen Verbänden, die dann sagen, ja, aber das ist doch klar, dass es jetzt bei uns so und so funktioniert und die Politik muss das doch wissen, das weiß die Politik nicht. Und da kommt jetzt die Sache mit der Kommunikation nach außen. Wie nimmt die Öffentlichkeit das wahr? Wie bringt man das der Öffentlichkeit bei, beziehungsweise der Politik? Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und ein Beispiel, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, also zwecks Ausbildung, Weiterbildung. Wir haben ja in der Systemgastronomie mehrere Berufsbilder und mein Mann ist Lehrer. Und ich habe ja auch von dem Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel gesprochen. Natürlich, man spricht ja auch zu Hause darüber. Und dann sagt er, naja, aber wie sieht's mit der Ausbildung aus? Und dann sage ich natürlich total selbstbewusst, was wir für tolle Berufe haben und auch einen Studiengang. Und dann sagt er, okay, bei uns weiß keiner was davon. Das heißt, die Schüler wissen nichts davon und die Beratungslehrer wissen nichts davon. Ja, so, dann müsst ihr eure Hausaufgaben machen. Und da offen zu sein für eine Meinung von außen und das aber dann in den Verband reintragen und dementsprechend auch arbeiten. Und das habe ich auch für mich mitgenommen und berate auch andere. Und sie haben absolut dasselbe Problem, dass sie sagen, aber das ist doch klar, was wir anbieten. Es ist nicht klar. Und vor allem fangt da an, wo es wichtig ist und wo das Ganze geprägt wird und wo man auch die Eltern mitnehmen kann.
Ja, da kann ich mich komplett anschließen, weil das Beispiel kann ich erweitern. Auch wir haben uns letztes Jahr entschieden, wir machen eine Ausbildungsstelle für den Kaufmann für Digitalmanagement. So heißt er, glaube ich, mittlerweile. Endlich wurde dieser Berufszweig mal so ein bisschen in die Moderne getragen, denn das war früher für uns ein Problem. Wir sind ein hochtechnologisches Unternehmen, sehr weit vorne, auch wenn wir das manchmal vergessen und wir immer denken, oh Gott, das alte Zeug, was wir da immer mit uns rumschleppen. Nein, das ist nicht so. Wir sind da immer noch sehr weit vorne. Und dann gab es diesen neuen Ausbildungsberuf, den wollten wir machen. Und dann wurde uns schon beim Anmelden gesagt, ja, aber jetzt seid da nicht so überrascht, wenn sich da keiner bewirbt, denn den kennt niemand und keiner weiß, was da passiert. Und dann denkt man sich so, Moment, was, wie? Das kann doch gar nicht sein. Wir machen neue Sachen und keiner weiß das. Wer hat dann gesagt, dass wir das brauchen? Also bin ich voll dabei, super schwierig.
Ja, das hört sich für mich so an, als ob ihr natürlich zum einen das macht, um in den bestehenden Prozessen euch weiterzuentwickeln, aber natürlich auch, um agil zu bleiben in allem, was ihr tut. Wenn man agil ist, kann man natürlich leichter auf Herausforderungen reagieren und deshalb würde mich interessieren, was ihr zu sagen habt zum Stichpunkt Krisenmanagement.
Das ist für mich sehr schwierig. Ich habe das schon in der Vorbereitung mir angeschaut und wusste auch nicht so ganz genau. Ich sage jetzt mal vorsichtig und klopft danach auf Holz. Ich glaube, E2N hatte noch keine Krise. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob ich da wirklich was sagen kann. Aber vielleicht, Andrea, definier du doch mal, wie du sagen würdest, was ist denn eine Krise?
Ja, ich habe natürlich auch in der Vorbereitung überlegt und ich meine, klar, man kann jetzt Wikipedia zu Hilfe nehmen oder mit ChatGPT mal versuchen, was zum Thema Krise dabei rauskommt. Aber ich glaube, Krise definiert jeder für sich anders, je nachdem, wie derjenige Personengruppe, System, was auch immer, Unternehmen betroffen ist. Und ich glaube, die letzte krasse Krise, die wir alle wohl, glaube ich, gemeinsam so bezeichnen können, ist die Corona-Krise. Und Stichwort Krisenmanagement, also da bin ich ja auch genauso wie viele andere, ich weiß gar nicht, ob man das politisch korrekt sagen darf, aber wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen, das Ganze dann zu betreuen und dann nicht nur die Branche durchzubringen, sondern auch die Mitarbeiter durchzulotsen und die Vorgesetzten und so quasi alles in einem, erstmal vielleicht ein bisschen zu beruhigen und zu schauen, okay, alle sind am Ausrasten, wie kriegen wir das Problem im Griff? Und im Grunde hat ja auch keiner eine Ahnung. Also jetzt auch in der Politik war es ja nicht so, dass da die Ideen gesprudelt haben. Und am Ende bleibt es halt einfach, also zumindest für mich, das ist halt einfach eine Frage des Mindsets, wie man mit sowas umgeht. Und für mich ist es einfach klar, versuch dich zu sammeln, nimm dich zusammen, schau einfach, was man daraus machen kann, wo liegen Herausforderungen, wo liegen Potenziale, was man tatsächlich noch mit rausholen kann. Und ich meine, am Ende des Tages kann man schon fast leider sagen, dass Corona oder die Krise sehr viel Chancen mitgebracht hat, also was die Digitalisierung betrifft. Also wir könnten uns das, glaube ich, nicht vorstellen, dass wir jetzt da wären, ohne dass wir das gehabt hätten. Also dieses von jetzt auf sofort mobil arbeiten können und anders erreichbar sein und nicht mehr die Präsenzkultur in den Büros zu haben und so weiter. Das ist jetzt einfach nur ein Mini-Teil, was eigentlich ganz gut daraus hervorgekommen ist.
Ja, das finde ich gut. Also so kann ich auch was damit anfangen. Dann bin ich dabei. Corona war dann für mich auch die letzte Krise, weil es gab einfach diesen Moment, erster Lockdown, weiß ich auch für uns, wo man so einmal kurz nicht wusste, warte mal, ganz kurz auf meinen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Oh, das hatten wir noch nie. Alle meine Kunden müssen ihren Laden schließen. Das war mal eine sehr seltsame Situation. Da musste man wirklich mal ganz kurz drüber nachdenken. Aber ansonsten bin ich dabei. Und das ist auch immer mein Mindset. In jeder Krise liegt die Herausforderung und damit auch eine Chance, was zu verändern. Man muss nur offen drauf zugehen. Ich finde, ja, für mich ist es immer so schwierig, dass so der Satz, der mich quasi in den Wahnsinn treibt, ist immer dieses, ja, mal früher aber so gemacht. Ja, diese Unwille, irgendwas anders zu machen als das, was ich gestern getan habe. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal auf die Krise dann mitnimmt, Eine Krise gibt's erst dann, wenn ich den auch noch mittrage und mich da mal auf die Hinterbeine stelle und sage, nee, mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt seit 10 Jahren habe ich Software so entwickelt, jetzt ist die Welt anders, ist mir egal, wir machen einfach so weiter. Das wäre, glaube ich, der genau falsche Weg. Aber solange man da noch drüber nachdenkt und sieht, okay, Krise bedeutet, es gibt neue Probleme. Neue Probleme brauchen neue Lösungen, also gibt's auch jemand, der sich mit denen beschäftigen muss. Und so sollte man da, glaube ich, auch rangehen. Und dann kriegt man alles durch.
Ja, aber stell dir doch mal vor, das wäre jetzt, also das wäre undenkbar, dass man einfach sagt, aber das haben wir früher auch so gemacht und das gibt's nicht, dass die Leute irgendwie von zu Hause arbeiten und das ist
ja.
Da hätten wir das alles nicht so gut bewältigen können und ich find's auch gut, wenn die Leute sich auch die Chance geben, dann doch innezuhalten. Das war einfach eine Wahnsinnszeit. Und da hat man auch immer gedacht, na ja, so nächsten Monat muss es doch weitergehen. Aber dann vielleicht doch einen Schritt weiter denken. Was, wenn es doch ein bisschen länger dauert? Und dann doch ein bisschen um die Ecke denken und sich auch einen Plan machen. Und mit sich meine ich jetzt nicht irgendwie privat oder familiär, sondern tatsächlich auch mit dem Unternehmen, mit den Mitarbeitern. Was passiert damit? Und ich meine, damals haben wir ja auch was Gutes gemacht, indem wir die Arbeitsplätze der Mitarbeiter gerettet haben, indem wir sie nach Hause geschickt haben mit 90% des Netto. Und da, auch wenn ich jetzt nicht mehr in der Branche bin und nicht mehr die Verbandschefin, werde ich immer noch drauf angesprochen. Und ich werde immer noch gefragt, wie die Idee entstanden ist, wie wir das zu Papier gebracht haben, was es für Schleifen drehen musste. Wobei man immer noch wissen muss, dass das Ganze unter 2 Wochen gedauert hat, bis das Ding fertig war.
Ja, weil je größer die Krise, desto schneller kriegt man auch die Lösung raus. Und ja, vielleicht ist mal eine Theorie, die ich da hinstelle. Wir kommen natürlich so auf der anderen Seite. Wir sind natürlich auf dieser Digitalisierungswelle so brutal mitgeritten, denn das war ja genau unser Kerngeschäft, dafür zu sorgen, dass ich eben kein ortsgebundenes Papier brauche, wo alles draufsteht, sondern ich von überall aus arbeiten kann. Ich kann aber auch rückwirkend sagen, das war auch für uns sehr interessant, denn E2N war schon immer als Full-Remote-Unternehmen aufgestellt. Also wir haben nichts, es gibt kaum Gründe, im Büro arbeiten zu müssen. Trotzdem wollte niemand woanders hin. Alle wollten ins Büro, weil hier sind ja die coolen Kollegen, mit denen kann man Mittag essen oder mal ein Käffchen trinken. Aus dem Zuhause rumsitzen, auch fürchterlich, ist auch anstrengend. Also alle, die Homeoffice machen, die wissen, das ist nicht immer nur lustig und gemütlich, das ist auch anstrengend und braucht viel Disziplin. Dann kam diese Thematik, da war für uns natürlich klar, kein Problem, nehmt euer Ding, geht nach Hause, passt schon, wir sind so aufgestellt, funktioniert, easy peasy. Problem war, keiner wollte gehen. Da musste man also, ich erinnere mich dran, dass ich durchaus den einen oder anderen mal genötigt habe, doch bitte jetzt nach Hause zu gehen. Hier können nicht mehr so viele Leute im Büro rumsitzen. Wir haben da sowas wie eine Krise. Ja, und jetzt kann man da sagen, ja, die Krise ist vorbei. Zumindest mal die gesundheitliche. Jetzt sollen die Leute wieder zurück ins Büro, was sie aber auch nicht mehr wollen. Ja, also das zählt jetzt mal vielleicht nicht für uns, aber wenn man die Medien verfolgt, dass sehr große Tech-Konzerne irgendwann sagen, jetzt aber mal gut, die sitzen überall in der Welt, kommt bitte wieder ins Büro, wir haben da so ein riesen Ding hingestellt, sieht von oben aus wie ein Raumschiff und jetzt will keiner hier sein, das ist auch irgendwie doof. Das sind wir gerade bei der nächsten Krise, ja. Wie sieht denn jetzt eigentlich der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Also wo arbeiten wir denn jetzt eigentlich? Und wie ist das denn jetzt? Ich merke es bei den Bewerbungsgesprächen, wenn neue Leute kommen, das ist gar nicht so einfach. Was ist das denn hier jetzt? Full Remote? Halb? Kann jeder sich aussuchen, was er will? Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ändert sich auch wieder viel.
Und das ändert sich tatsächlich auch bis in den höchsten Positionen. Also da muss jetzt der CEO oder der Personalchef nicht 24 Stunden im Büro sein und schauen, was die anderen machen. Das geht alles von überall. Und Es wird einfach sich noch mehr ändern und ich glaube, wir haben noch nie so viel Leerstand an Büros gehabt in Deutschland, beziehungsweise wahrscheinlich auch überall, wie wir das aktuell haben und wir werden uns einfach anpassen müssen. Und wenn wir jetzt auch mal ehrlich sind, profitieren wir auch alle davon, dass wir von überall und jederzeit arbeiten können. Und ja, ich vertrete ja immer noch die Arbeitgebersicht, dass man das halt wirklich auch immer machen kann. Und ja, ich schreibe auch nachts, also klar, ich bin selbstständig. Bei mir wird keiner die Uhr abpassen, aber dass man halt einfach dann arbeiten kann, wann man das einrichten kann. Ja. Und auch von überall.
Spannend, weil habe ich ein ähnliches Thema? Für mich ja. Gut, ich kriege einfach zu Hause Ärger, wenn ich am Sonntag anfange, irgendwie E-Mails zu schicken. Das will man halt nicht. Ich muss das auch lernen in vielen Jahren Selbstständigkeit. Das ist auch keine gute Idee, immer 60, 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Funktioniert halt auch nicht. Jetzt acht oder zumindest habe ich das Gefühl, dass ich hier drauf achte, dass die Work-Life-Balance stimmt für alle Mitarbeitenden bei E2N. Und ich erinnere mich durchaus in Gespräche, wo ich Leute darauf hingewiesen habe, dass wir nicht am Samstag arbeiten und auch nicht nach 20 Uhr. Aber eigentlich habe ich fast ein schlechtes Gewissen, denn auch ich will eigentlich, dass jeder doch bitte selber entscheiden kann, wie er das machen möchte. Habe aber auch Angst, dass wenn es zu weit weg ist und ich es nicht mitbekomme, dass sich jemand auch vielleicht genötigt fühlt, am Sonntag was zu tun. Und das will ich halt unbedingt vermeiden. Aber auch da muss man erstmal einen Weg finden.
Ja, jetzt habt ihr ja beide viel über Herausforderungen auch gesprochen eben und wie ihr damit umgegangen seid. Natürlich kann man dort einen Plan machen, was die nächsten Schritte sind. Und dann kommt man in der Wirklichkeit an und da ist manchmal nicht alles so wie geplant. Lasst uns doch an euren Gedanken teilhaben zwischen Theorie und Praxis.
Dann lasse ich jetzt mal kurz die Theoristin raus. Also eigentlich habe ich immer einen Plan. Also auch wenn es bei mir sehr Freestyle aussieht und auch wenn ich jetzt so nicht in jedem, was ich getan habe, so das typische Erscheinungsbild und so weiter habe, ich habe immer einen Plan. Aber ja, man merkt einfach auch sehr oft, das, was ich mir zurechtgelegt habe, jetzt für diese Strategie oder jetzt für diese Sitzung und dieses Seminar, das kann natürlich, je nachdem, wen man vor sich hat, was für eine Teamdynamik entsteht und was die anderen eigentlich für Herausforderungen haben, kann es immer wieder, und ja, es kommt immer wieder dazu, dass man davon abweichen muss. Und dann ist halt die Frage, ist man vorbereitet? Als Anfänger ist man das jetzt nicht unbedingt. Das heißt, man kommt mit einem Konzept und versucht davon nicht abzuweichen, und dann fängt man auch wirklich an zu schwitzen, wenn da plötzlich eine andere Frage kommt, auf die man nicht vorbereitet ist. Aber was man mit der Zeit lernt, ist, dass man hier so auch ein bisschen Slalom lernen muss und damit auch rechnen muss. Und mittlerweile ist es Teil des Plans, dass was schiefgehen könnte, beziehungsweise dass es anders kommt. Und da muss man einfach, also da bin ich jetzt mittlerweile so flexibel, dass ich mich drauf einstellen kann. Und auch was die Zeitvorgabe betrifft. Also klar hat man jetzt, jeder hat Termine und man weiß, okay, wir müssen jetzt innerhalb von 2 Stunden fertig werden, aber dann dementsprechend großzügig Puffer einbauen, damit man eben auch die aktuellen oder die akuten Sachen besprechen kann. Und ich glaube, wenn man da flexibel ist, dann gibt man auch den anderen die Chance, auch mit neuen Sachen zu kommen. Und am Ende kommt unter Umständen auch wirklich was viel Besseres raus, als quasi der Plan vorgegeben hat.
Ja, da habe ich auch ein gutes Beispiel aus unserer eigenen aktuellen Situation heraus. Also wir sind mittlerweile fast ein bisschen über 60 Mitarbeitende hier. Und da ändern sich die Anforderungen. Kommunikation, habe ich gesagt, ist unser großes Thema. Also überlegen wir uns da natürlich immer was. Ich erinnere mich und vielleicht auch manchmal wehmütig an die Anfangszeiten, wenn man zu dritt in einem Raum sitzt. Und das war die ganze Firma. Das war toll, weil jeder wusste alles. Alles ging auf dem kurzen Dienstweg, eben mal kurz rübergerufen. Zack, wurde was erledigt. Schafft man eine unglaubliche Produktivität. Und je mehr Menschen eben zusammenarbeiten, desto mehr zerfällt das natürlich, weil jeder sich um Spezialgebiete kümmert. Und die Schnittmengen werden aber immer größer oder auch mal kleiner. Und da muss man irgendwie gucken, wie kriegt man alle zusammen. Also braucht man irgendwann mal so ein Ziel, damit zumindest mal alle wissen, wo man hinarbeiten kann, weil das kann man jetzt nicht mehr jeden Morgen kurz beim Kaffee klären. Ja, dann arbeitet man natürlich auch mit Tools, führt alles Mögliche ein und gibt jedem die Möglichkeit, überall alles mitzulesen. Dann stellt man aber irgendwann fest, ja, jetzt kommt mal so ein Informations-Overkill, weil das funktioniert auch nicht mehr, wenn alle alles wissen. Also wenn 50 Leute hier wissen, was 50 Leute ja machen, dann kann keiner mehr seinen Job machen, sondern ist jeder noch damit beschäftigt zu wissen, was der andere eigentlich tut. Also das ist dann auch nicht mehr die Lösung. Jetzt haben wir uns im Moment dafür entschieden, das ein bisschen umzudrehen und auch mal Informationsreporting zu kippen. Also Informationen werden bei uns nicht mehr weitergetragen, sondern unser Ansatz ist jetzt, wir stellen die Informationen bereit und jeder holt sich die er braucht. Habe ich mir da so ein bisschen drüber nachgedacht, habe da ein Tool gefunden, das das auch perfekt unterstützt und das auch so ein bisschen in der Idee weitertreibt. Fand ich mega, super begeistert, habe ich den Rollout selbst geplant, habe hier Handbuchartikel geschrieben, das abgeklärt, ist das, was wir haben wollen? Ja, alles klasse. Und da denkt man so, jetzt geht's los, wunderbar, man lebt das auch gleich mal ein bisschen vor und dann fängt einfach auch die Firma an, das zu nutzen und steigt da jetzt also ein bisschen ein und dann stellt man fest, ups, da kommen jetzt doch noch mal ein paar Fragen oder Ideen oder weitergedacht oder um die Ecke gedacht, wo ich ja, damit habe ich gar nicht gerechnet. Jetzt weiß ich das aber aus der Erfahrung, dass sowas passiert. Deswegen ist, genau wie du sagst, hier schon eingeplant, hier so einen Smart Start zu machen und wirklich nochmal direkt das 1-1-Feedback zu geben, um jedem wirklich erstmal die Idee, die dahinter ist, zu vermitteln. Denn ich habe es jetzt auch gerade wieder so in drei Sätzen gesagt. Klar, Informationsumkehr. Jeder holt sich, was er braucht. Man wird nicht abgeholt, sondern man holt sich selbst ab. Ja, aber das erstmal den Kopf reinzubekommen, ist gar nicht so einfach. Denn das sieht unsere Gesellschaft so gar nicht vor. Und auch die Arbeitswelt, die alte, ist ganz klar vom Taylorismus geprägt. Das heißt, ich habe eine Hierarchie, es geht von oben nach unten. Und wenn der oben sagt, so wird's gemacht, dann sagt er es dem unteren. Aber das passt nicht zu unserem Unternehmensbild. Das passt auch nicht zu der Art, wie wir arbeiten. Und vor allem nicht zu der Geschwindigkeit, in der wir arbeiten müssen, weil unser Markt sich so schnell verändert. Und das ist so die große Herausforderung, erstmal die Idee dahinter verständlich zu machen und da tatsächlich zu sagen, guck mal, das ist es, so wollen wir leben.
Ja, aber das ist eine wichtige Prozessveränderung, die ihr durchgemacht habt. Und die war natürlich auch vor dem Hintergrund entstanden, dass es irgendwann mal nötig wurde, weil sich eben die Größe geändert hat. Und das ist es ja, da flexibel drauf zu reagieren und zu sehen, okay, da ist tatsächlich ein Problem und da müssen wir ran und nicht, das haben wir schon immer so gemacht, weil das kannst du bei 60 Mitarbeitern nicht mehr sagen, wenn du vorher 3 hattest.
Ja, es ist exakt, das ist das Thema. Du musst es tun. Ist natürlich auch das, was mir im Unternehmertum Spaß macht. Also dieses nächste Woche komme ich und dann, ups, haben wir ganz neue Herausforderungen und ich kann mir eher Gedanken darüber machen, wie kann man es lösen und vielleicht sogar noch auf eine Art, die sonst noch keiner gemacht hat. Mag ich auch viel lieber.
Fass doch nochmal für unsere Zuhörenden die wichtigsten Tipps aus den vergangenen Punkten zusammen.
Also das ist, glaube ich, schon sehr oft angesprochen worden. Ich würde auf das Thema Kommunikation gehen. Also wenn das nicht stimmt, dann hat man wirklich ein Riesenproblem. Auch wenn das Unternehmen oder jetzt das Team wirklich klein ist. Wenn die Kommunikation, die Information auch rundum 360 Grad, wenn das fehlt, dann passieren einfach Fehler. Und je mehr man miteinander kommuniziert, ohne es dann natürlich inflationär zu machen, so dass keiner mehr mit den Informationen was anfangen kann oder es einfach ein Overload ist. Aber jeder sollte ungefähr wissen, wo befinden wir uns jetzt zum Beispiel in einem Projekt? An welcher Schnittstelle muss noch gearbeitet werden? Wo gibt's Herausforderungen, wo vielleicht jemand eingreifen kann und wo jemand auch viel mehr Know-how hat? Und da stellt man ja auch fest, wie viele Synergien man in Teams beziehungsweise Teams untereinander schaffen kann. Also ja, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Kommunikation ist wirklich das A und O.
Auf jeden Fall. Und eben Teil der Kommunikation, das gehört für mich ganz klar dazu, ist Erwartungsmanagement. Ich muss mich damit beschäftigen, was die Beteiligten an so einem Projekt denn eigentlich erwarten. Denn das ist nicht so klar, wie man selber denkt. Habe ich auch einen ganz praktischen Tipp. Das ist zwar jetzt nicht von mir, ich habe es auch nur mit übernommen. Aber was wir hier mittlerweile machen, ist uns tatsächlich schriftlich 3 Fragen zu jedem Projekt zu beantworten. Und das ist, was machen wir hier? Warum machen wir das? Und wie sieht's aus, wenn es fertig ist oder / richtig gemacht, / Erfolg ist? Das klingt so simpel und ich bin hier selbst in Teams, wo ich Teil bin, drüber gestolpert, dass 3 Leute am Tisch sitzen und sich nicht darauf einigen können, was die Antwort auf diese 3 Fragen ist. Und da merkt man, dass das Thema Kommunikation viel früher anfangen muss. Denn man verschwendet unglaublich viel Zeit, wenn man ja Meetings macht, an Projekten arbeitet und eigentlich auf völlig unterschiedliche Ziele hinarbeitet. Dann wird man nie zufrieden sein. Und man muss früher anfangen und mal das Ziel klarer klären und vielleicht auch mal wirklich schriftlich festhalten oder eben zumindest mal die Erwartungshaltung und das auch nochmal einfach aussprechen. Denn es ist nicht immer klar.
Ja, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Also diese 2 Punkte und das auch zusammengesehen und auch ja eigentlich wie ein Puzzle ineinandergreifend, weil ich meine, stell dir vor, wie viel länger ein Projekt dauert, wenn man das von Anfang an nicht klar kommuniziert hat, wenn man nicht dasselbe Ziel hat, nicht dieselben Vorstellungen, wie man von A nach B oder dann nach C kommt. Also unheimlich wichtig, ja.
Ja. Und ich hänge sogar noch einen dran. Das ist auch etwas, ist mir auch aufgefallen, ist nicht so klar, wie es mir immer klar ist. Selbst wenn ich diese 3 Fragen hingeschrieben habe, dann heißt es nicht, dass die für immer und ewig in Stein gemeißelt sind und jetzt die neuen Gebote des Projektes sind, sondern man muss immer noch das Mindset mitnehmen und auch bereit sein, nach Wochen, Monaten, Jahren zu sagen, ha, okay, schön, haben wir uns zu dem Zeitpunkt ausgedacht, war bestimmt gut, aber jetzt passt es nicht mehr und jetzt muss ich mich nochmal ändern. Also diese Agilität, Flexibilität, das wäre mein Megatipp für alle, nehmt die mit. Dieses, aber wir haben doch mal gesagt, streichen. Früher haben wir streichen. Es geht nur darum, wo stehen wir jetzt und was machen wir jetzt? Was ist jetzt die beste Lösung?
Und man darf sich das auch als Vorgesetzter rausnehmen, eine andere Richtung vorzugeben. Weil wenn man einfach auf dem Weg merkt, dass die Richtung nicht stimmt, kann man nicht einfach stur dran festhalten, nur um den Mitarbeitern zu beweisen, das ist jetzt genauso, wie ich das gesagt habe. Das schafft auch viel mehr Respekt und Nähe, wenn man einfach sieht, okay, mein Vorgesetzter ist wohl in die falsche Richtung gegangen, das hat er gemerkt und das justieren wir jetzt nach.
Habt ihr beiden noch ein Thema, das wir jetzt nicht im Podcast bisher besprochen haben, was ihr aber gern mit unseren Zuhörenden teilen würdet?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein nicht so schönes Thema, aber vielleicht sagt das auch jemand in den Kommentaren, ob ich mich da irre und ob das nur irgendwie so meine subjektive Wahrnehmung ist. Aber ich nehme so in letzter Zeit, und ich würde es jetzt so quasi ab Corona festmachen, so eine Unverbindlichkeit wahr. Also jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt und Bewerbermarkt und eigentlich auch auf Arbeitgeberseite, wobei sich Arbeitgeber das in Zeiten von Arbeitnehmermärkten oder Arbeitnehmermarkt nicht leisten können, dass da keine Antwort kommt, dass jetzt Bewerber keine Informationen bekommen, ob ihre Unterlagen eingegangen sind, beziehungsweise wie es weitergeht. Umgekehrt, Bewerber, die bereits schon Gespräche hatten, plötzlich nie wieder gesehen oder nie wieder erreicht werden, dass E-Mails nicht beantwortet werden. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht und ob ihr damit auch konfrontiert wurdet, aber es ist eine Art von Unverbindlichkeit. Und mache ich heute, mache ich morgen, hat sich reingeschlichen, meiner Erfahrung nach.
Ja, ich muss überlegen, also ich habe jetzt nichts Akutes in unserem Bewerberprozess, das finde ich schon okay. Mir geht's andersrum, ich habe eher so fast schon schlechtes Gewissen, dass wir mittlerweile nicht mehr so schnell sind, wie ich es gerne hätte. Ja, wenn es nach mir geht, wäre auch schön, ich will ja jemanden einstellen, wenn sich morgen jemand meldet, dann soll er bitte übermorgen kurz vorbeikommen und in 3 Tagen kann er anfangen, das wäre mir auch immer am liebsten. Das schaffen wir als Unternehmen aber auch nicht mehr, weil einfach zu viele Stellen involviert sind und deswegen dauert es ein bisschen. Was ich dann aber spüre, ist plötzlich so eine Ungeduld bei Bewerbern, die dann aber auch versuchen, sogar einen unter Druck zu setzen.
Oh.
Na, dem Motto, ja, es gibt halt noch andere. Ja, dann go for it. Aber ich weiß auch, was du mit dieser Unverbindlichkeit machst. Du willst dich nicht mehr so richtig festlegen. Merke ich durchaus auch. Vielleicht habe ich auch ein kleines schlechtes Gewissen. Vielleicht gehöre ich auch zu den Leuten, die es einfach auch vom Workload nicht mehr schaffen, so schnell auf die Sachen zu reagieren, wie es gewünscht ist. Vielleicht hängt aber auch ein bisschen dran, dass auch viele dazu neigen, im Moment so mit kurzen E-Mails mal eben ihre ganze Arbeit abzugeben. So nach dem Motto, hier ist ein Problem, ich erkläre dir zwar jetzt nicht ganz genau, was da der Hintergrund ist und was es überhaupt geht, aber ich habe dir jetzt hier eine Mail geschickt, das ist mal deins. Mach mal bis morgen. Ja, aber es ist man merkt, dass sich was verändert. Da bin ich absolut dabei. Ich kann ja gerne vielleicht noch einen schöneres Thema als die Unverbindlichkeit, was mich tatsächlich aber wirklich beschäftigt, jetzt schon seit ein paar Wochen. Ich werde jetzt in Urlaub gehen. Das an sich ist es nicht verrückt, das habe ich schon öfter mal gemacht, regelmäßig, jedes Jahr. Aber ich werde zum ersten Mal 3 Wochen am Stück weggehen. Ich habe mich mal umgehört, auch bei meinen Mitgründern oder anderen Gründern und Geschäftsführern unüblich. 3 Wochen wirklich mal weggehen, ist für viele schwierig bis nicht vorkommend. Und ich merke auch, wie mich das wirklich innerlich unter Druck setzt. Ich fliege auch noch auf die andere Seite der Welt. Das heißt, ich habe noch Zeitverschiebung und will wirklich digital Detox machen und mich mal raushalten. Und ich kann keine Vorfreude entwickeln. Das ist ganz anstrengend, weil wenn immer das Gefühl hat, oh, da sind noch so viele unerledigte Dinge, habe ich das jetzt alles gemacht, habe ich das weitergegeben, ist da noch jemand, der auf mich wartet und nicht, dass ich den Eindruck des Unverbindlichen erwecke. Und das ist im Moment wirklich etwas, was mich richtig stresst. Also ich habe wirklich einen Vorurlaubsstress. Ganz unangenehm, auch wenn ich weiß, dass ich spätestens nach 3-4 Tagen, wenn ich weg bin, wird er verschwinden, weil ich merken werde, ich kann eh nichts tun und ich auch, ja, wenn ich ehrlich bin, bin ich zu 100% sicher, dass hier alle den Job machen werden. Ich werde hier nicht unbedingt benötigt. Ja, also ich bin kein lebensnotwendiges Rädchen mehr. Wir können unseren Betrieb ja auch ohne mich aufrechterhalten. Bin aber auch sehr gespannt, wie es ist, wenn ich wieder zurückkomme. Was dann so tatsächlich übrig geblieben ist, ob überhaupt was übrig geblieben ist. Aber eigentlich doch, wenn ich so sage, ich bin mir sicher, die Jungs und Mädels hier bei E2N werden das richtig gut machen.
Aber da bitte ich ehrlich gesagt auch drum, mir das mal zu erzählen, wie das war. Aber ich kann dir jetzt aus meiner eigenen Erfahrung berichten und Spoiler-Alarm, die Welt steht danach immer noch. Und ja, ich habe noch nie Wochen am Stück Urlaub gemacht, aber ich habe mir für die Flitterwochen ganze 9 Tage rausgenommen. Und meine Mitarbeiter haben es mir tatsächlich sehr leicht gemacht, weil ich natürlich auch gesagt habe, von bis bin ich erreichbar, natürlich und jederzeit. Mein Mann hat sich schon an den Kopf gelangt und hat gesagt, okay, aber wenigstens Flitterwochen wäre irgendwie cool, wenn du nicht die ganze Zeit das Handy in der Hand hättest und dein Laptop. Und dann haben meine Mitarbeiter gesagt, sie werden von uns keine E-Mails bekommen. Wir werden sie nicht anrufen. Ach, übrigens, und wir werden auch nicht ans Telefon gehen. Natürlich Meuterei. Aber es hat super geklappt und es ist natürlich auch ein Zeichen des Vertrauens dem Team gegenüber. Und ich verspreche dir, das wird alles noch stehen. Und es kann sein, dass du dann so ein bisschen das Gefühl hast, Mist, die kommen auch ohne mich klar.
Also ich hoffe, ich habe dieses Gefühl. Also witzigerweise bezweifle ich auch wirklich nicht, dass hier der Laden auseinanderfällt. Das machen die wirklich alle gut. Ich bin da das Problem. Also ich musste mir jetzt schon, vielleicht, ich werde danach berichten, ob es funktioniert hat. Ich habe mir aber fest vorgenommen, Outlook und Teams von meinem Handy zu deinstallieren, sobald ich den Flughafen erreiche. Weil man hat ja so Routinen entwickelt. Also ich kann nicht, sag mal, ich stehe nur mal morgens auf, dann lasse ich mir meinen Kaffee raus und dann checke ich einfach meine E-Mails und Teams-Nachrichten. Das muss ich verhindern im Urlaub, dass ich das nicht machen kann. Also man muss sich wirklich so selbst Regeln auferlegen, um gewünschtes Verhalten zu erzielen. Ich muss mich selber erziehen.
Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, ob du das schaffst, aber du wirst es schaffen.
Ich werde berichten.
Sehr schön.
Alle Informationen zu unseren Gästen findest du natürlich in unseren Shownotes. Außerdem ist dort das fabelhafte und großartige E2N Social Media verlinkt. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke, Andrea und Simon, dass ihr heute unsere Gäste wart.
Ja, danke auch.
Und ich hoffe, es dauert keine 3 Wochen, bis wir uns wiederhören. Bis bald.
Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich nochmal einer fragt.
Ich denke, wir reden da einfach ein bisschen.
And so on.
Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir, hm?
Insights! Gott, Herr, nochmal.
Bitte? E2N Insights, der Podcast.